Was sind die großen Trends im Customer Experience Management in Deutschland? Wie sind diese zu bewerten? Und was ist eigentlich die SILT-Technik oder die Value Irritant Matrix? Auf all dies geben heute sehr unterhaltsam und verständlich Antwort die Macher des CX Trendradars, Nils Haffner und Harald Henn. Hier ist die neueste Folge von CX Talks. Bei CX Talks. Ich bin Peter Pirner vom IZEM, dem Institut für Customer Experience Management, und ich freue mich sehr, dass Sie wieder da sind.
CX Talks wird diesen Monat unterstützt von Freshworks, der führenden Plattform für intelligentes Kundenengagement und außergewöhnlichen Customer Service. Die neue Customer Service Suite schafft eine einheitliche Arbeitsumgebung, die sämtliche Kommunikationskanäle integriert. Dank KI-gestützter Funktionen wird automatisiertes Ticketing und Self-Service auf ein neues Level gehoben. Im Fokus stehen dabei immer die Benutzerfreundlichkeit und optimale Zusammenarbeit, auch über einzelne Unternehmensbereiche hinweg. Die Freshworks-Plattform basiert deshalb auf einem ganzheitlichen Daten- und Workflow-Management und das DSGVO-konform. Sie ist bereits bei zehntausenden Unternehmen weltweit im Einsatz, und da Freshworks mit den Anforderungen deines Unternehmens wachsen kann, ist es die optimale langfristige Lösung für KMUs genauso wie für Großkonzerne. Mehr Informationen zu Freshworks und seinen Lösungsangeboten findest du auf www.freshworks.com.
Und falls Sie zum ersten Mal reinhören, abonnieren Sie am besten jetzt gleich unseren Podcast, beziehungsweise drücken Sie jetzt den Folgen-Button bei Apple, Spotify, TuneIn oder sogar YouTube. Dann entgeht Ihnen keine unserer Folgen und Sie haben immer einen Informationsvorsprung vor Ihren Kollegen oder zumindest Spaß bei der Sendung. Spielen Sie auch gerne CX Bullshit Bingo? Customer Centricity, NLP-basierte Bot-Programmierung, Customer Journey Design, Servicekultur, Voice of the Customer, Employee Experience, MPS, Feedback Loop Management und Brand Purpose. Bingo! Das wäre geschafft. Wie wichtig bestimmte Themenfelder im Unternehmensalltag tatsächlich sind und wie sich das über die Zeit verändert hat oder wohl verändern wird, ist eine ganz andere Frage. Hilfestellung bietet aktuell der CX Trendradar, der im Januar veröffentlicht wurde. In der heutigen Folge haben wir die Macher des CX Trendradars zu Gast, Nils Haffner und Harald Henn. Die beiden sind echte Szene-Gurus und einige hatten bestimmt schon das Vergnügen, die beiden auf einer Veranstaltung gesehen zu haben. Harald Henn ist geschäftsführender Gesellschafter der Marketing Resultant GmbH aus Mainz und einer der aktivsten LinkedIn-Mitglieder, die ich zum Themenfeld kenne. Seit mehr als 20 Jahren gestaltet und optimiert er für Unternehmen Prozesse im Customer Service mit dem Ziel, mehr Effizienz und vor allem höhere Kundenorientierung zu erreichen. Was mich persönlich besonders an ihm beeindruckt, ist, dass er es schafft, immer wieder Ordnung in die komplexe Technologielandschaft zu bringen, die ja die ungute Eigenschaft hat, sich alle 2 bis 3 Jahre neu zu erfinden. Nils Haffner ist Professor für Kundenbeziehungsmanagement am Institut für Finanzdienstleistungen der Hochschule Luzern und hat verschiedene Lehraufträge an mehreren europäischen Hochschulen. Einige haben ihn vielleicht als Autor wahrgenommen oder sogar als Keynote-Speaker erlebt. Er versteht es aus meiner Sicht hervorragend, wissenschaftliche Erkenntnisse prägnant und leicht verständlich darzustellen. Sein ausgeprägter Sinn für Humor macht seine Beiträge zu einem sprichwörtlichen Vergnügen mit Tiefgang. Ich freue mich ganz besonders über unsere Gäste Harald Henn und Nils Haffner in der heutigen Episode von CX Talks, die wichtigsten Trends im Customer Experience Management. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid.
Hallo Peter.
Guten Morgen.
Hallo. Guten Morgen. Nils, du bist heute Professor für Kundenbeziehungsmanagement. Das Thema Customer Relationship Management beschäftigt dich aber schon länger in deinem Lebens- und nicht nur an der Universität.
Absolut richtig. Also beschäftigt mich seit 1997, seitdem ich meine Dissertation über Qualitätsmanagement im Callcenter geschrieben habe und dazu Bücher von Harald Henn gelesen habe. Sehr spannend. Und 20 Jahre, bevor ich ihn kennengelernt habe übrigens. Und seitdem habe ich festgestellt, dass Unternehmen immer noch sehr spannende, sehr einfache und sehr sich wiederholende Fehler machen. Und das fand ich einerseits wahnsinnig lustig, andererseits habe ich gedacht, da ist ein Markt für Beratung. Und so bin ich in der Beratung eigentlich auch eingestiegen und habe festgestellt, mit Beratung kommst du immer nur punktuell weiter. Du musst die Leute großflächig ausbilden und das mache ich jetzt seit knapp 15 Jahren.
Du machst dich da sehr verdient, merke ich schon. Das ist super.
Man versucht.
Harald, kurz zu dir. Du zählst seit fast 20 Jahren zu den renommiertesten Beratern für Prozessoptimierung im Customer Service. Woher kommt denn diese Leidenschaft?
Die Leidenschaft kommt von Dell Computer, wo ich das Vergnügen hatte, das in Deutschland als Marketingleiter mit aufzubauen. Das war der erste Hersteller, der seine PCs direkt an Kunden verkauft hat. Also man konnte sich dann nicht mehr rausreden, wenn irgendwas nicht funktioniert hat, dass der Händler schuld ist oder so, sondern das, was man sich ausgedacht hat, hatte man immer selbst zu verantworten. Und das Schöne ist, wenn es gut funktioniert, kriegt man unmittelbar eine Rückmeldung. Wenn es schlecht funktioniert, dann auch. Und da hat mich dieser Virus infiziert, dass man mit kundenorientierten Prozessen und Feedback von Kunden sehr viel bewirken kann.
Super, sehr interessant. Und ihr habt im Januar 2020, das ist das Thema, über das wir heute eigentlich auch reden wollen, den CX Trendradar veröffentlicht. Könntet ihr vielleicht kurz beschreiben, was das ist und wie ihr da vorgegangen seid? Harald vielleicht?
Ja, wo kommt das her? Der Trendradar ist eine Orientierungshilfe für Entscheider, weil wir festgestellt haben, der Markt wird überschwemmt mit Begriffen, Customer Experience, Journey Mapping, Analytics, da gibt es eine unendliche Vielzahl von Begriffen, die zum Teil auch unterschiedlich interpretiert werden. Und jeder nimmt für sich in Anspruch, dass das wichtigste Thema überhaupt ist. Und wenn man dann mit einem Vorstand einer Krankenkasse spricht, stellt man dann ganz leicht fest, der ist völlig überfordert mit den Begrifflichkeiten und sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Und aus diesen Trends, die wir ja in den Jahren zuvor auch schon gemacht haben, haben wir jetzt eine Systematik entwickelt, ein Reifegradmodell, wo dann Entscheider auch wirklich feststellen können, wo stehe ich, welche Themen sind relevant, mit welchen Themen muss ich mich beschäftigen. Das ist so eine Art Kompass für Entscheider und das war der Anlass und der Hintergrund des Trendradars.
Es geht im Prinzip eigentlich darum, dass wir Dinge sortieren. Dass wir Dinge sortieren und dass wir Dinge in Zusammenhang setzen und gleichzeitig Komplexität reduzieren. Das heißt also, Buzzwords nicht nur erklären, sondern auch dramatisch reduzieren. Es ist so viel Bullshit in diesem Markt drin, dass wir versuchen, einfach eine klare Sprache zu sprechen und mit dieser klaren Sprache Entscheider anzusprechen und ihnen zu sagen, was mache ich in welcher Reihenfolge und wo sind die Schnittstellen zu anderen Themen?
Dann, ihr habt es ja, glaube ich, auch empirisch gestützt. Was habt ihr denn da gemacht? Ihr habt auch, da liegen zum Teil ja auch Befragungen dahinter.
Ja, also das resultiert so ein bisschen aus unseren Trends. Ich habe jetzt 12 Jahre vorher die CRM-Trends des Jahres veröffentlicht und mir darüber eigentlich ein ganz großes Netzwerk von Menschen aufgebaut, mit denen ich das diskutiere. Also man ist so im Jahr auf 50, 60 Veranstaltungen, man macht 10, 12 Projekte. Und man liest unzählig viele Papers. Und dann kommt es darauf an, sozusagen, was ist gerade reif eigentlich an Technologie, was ist marktreif und was ist akzeptiert. Und das habe ich diskutiert mit 12 Hochschulpeers an Hochschulen weltweit, im deutschsprachigen, englischsprachigen Umfeld. Das habe ich mit Bankleuten diskutiert, Bankanalysten und Technologieanalysten. Und so kommt so der eine Hälfte eigentlich der Feedback-Runde zustande. Harald?
Ja, die andere Hälfte kommt aus Projekten, aus Softwareherstellern, mit denen ein reger Kontakt entsteht, weil wir natürlich auch wissen wollen, in welche Richtung gehen bestimmte Hersteller, was machen Kunden, was ist für die wichtig. Und aus der Mischung dessen, also was ist in der Praxis, was sind dort an Trends zu beobachten, was implementieren Kunden, in welche Richtung gehen aber auch Hersteller und dem, was Nils gerade gesagt hat, gibt das eine optimale Mischung. Wir haben also immer auch den Check, ob das, was in Studien dann wirklich proklamiert wird, als das ist es jetzt, mit dem, was in der Praxis ist. Und insofern denke ich mir, haben wir immer so einen Gegencheck, Realitätscheck des Trendradars, was dann wirklich eine gute Mischung ist aus beiden.
Technologie ist ein gutes Stichwort. Ihr teilt euer Reifegradmodell ja ein in drei Dimensionen: People, Process, Technology. Vielleicht gehen wir jetzt mal ein bisschen mehr in die Tiefe. Was steckt denn eigentlich dahinter? Und ich würde ganz gern anfangen tatsächlich mit Technologie, Harald. Und Nils hat mir gesagt, da bist du sowieso der Top-Experte. Also frage ich dich dann gleich mal, was sind denn die 7 großen Trends, die ihr in eurem Radar drin habt und welche sind heute schon Standard bei den Unternehmen?
Also normalerweise müssten wir anders anfangen. Wir fangen jetzt mal von hinten an mit Technologie, das ist aber okay. Nils wird dann gleich nochmal sagen, warum man vorne anfangen sollte. Also wir haben identifiziert Customer Data Platforms, also operativ zur Verfügung gestellte Plattformen, mit denen man eine Vielzahl von notwendigen Daten für Kundenreisen zur Verfügung hat, damit man an den richtigen Stellen entlang so einer Kundenreise auch mit, genau mit den Daten arbeiten kann, die man braucht, weil die Erfahrung zeigt, dass sehr viele Daten in sehr vielen Silos versteckt sind und nur die IT kann damit umgehen. Wir haben Customer Analytics, also analysieren von Kundenverhalten, Kundenreisen. Dann haben wir einen Trend, der noch nicht ganz so weit ist, Augmented Reality. Der hat aber jetzt durch Corona stark zugenommen, Virtual Reality. Wir haben digitale Assistenten und natürliche Sprachverarbeitung. Voice ist auch einer der Themen, mit denen sich nicht nur Kunden, auch Unternehmen zunehmend beschäftigen müssen. Dann haben wir CRM-System. Das ist übrigens, man kann sagen, das Thema, was nahezu in allen Branchen, allen Unternehmen zumindest vorhanden ist. Über Nutzung müssen wir dann nochmal sprechen. Marketing Automation und last but not least Instant Messenger und textbasierte Bots. Das sind so also die Themen im Bereich Technologie.
Mhm. Und welche würdest du sagen sind, also neben dem CRM-System, wo du gesagt hast, das ist Standard in den meisten Unternehmen, welche würdest du auch sagen, sind schon relativ etabliert? Also wo ist man schon relativ weit?
Also man muss immer aufpassen, weil es ist von Branche zu Branche natürlich ein bisschen unterschiedlich irgendwo. Also Marketing Automation ist im Banken- und Finanzwesen oder auch im Versandhandel, E-Commerce, relativ gut verbreitet, in anderen Branchen eher weniger. Also man muss da schon aufpassen, B2B, B2C-Branche, aber auch Customer Data Platforms. Auch da haben die Unternehmen gemerkt, also die Komplexität der verschiedenen Kontaktmöglichkeiten über Chat, Videochat, Instant Messaging, Marketing Automation und so weiter, das kriege ich nur in Griff, wenn ich irgendwo eine operativ zur Verfügung stehende Datenbasis habe. Auch, ich würde mal sagen, das sind so die, die relativ weit verbreitet sind und was im Moment halt mit Vollgas, kann man wirklich sagen, eingeführt wird, ist Instant Messaging. Das war vorher schon relativ populär, aber jetzt durch Corona, wo Leute auch nicht mehr in die Geschäftsstelle gehen können, gehen wollen, ist das eine extrem beliebte Form der Kommunikation mit Unternehmen mit sehr vielen Vorteilen. Und das boomt zurzeit ohne Ende und das wird wahrscheinlich auf uns im Trendradar in den nächsten 2-3 Jahren einen kräftigen Satz nach vorne machen, Richtung hin zu Standard und Commodity.
WhatsApp hat ja noch gar nicht so lange aufgemacht, seine Plattform, dass man das einbinden könnte in professionelle Customer Service Systeme, ne? Also das ist vielleicht jetzt auch, ja, die ganze Branche bewegt sich da auch hin Richtung Öffnung.
Ja, wobei viele das immer nur reduzieren auf WhatsApp. Das Spannendere ist zum Beispiel Apple Business Chat, weil es über sehr viel mehr Intelligenz verfügt. Also ich kann, wenn ich mit meinem Smartphone unterwegs bin, also ich habe ein iPhone, dann kann ich mit lokalen Informationen, also wo bin ich gerade eingeloggt und sehe ein Geschäft vor mir, dann direkt aus dem Smartphone heraus mit jemandem Chat starten, ohne dass ich speziell eine Chat-Anwendung aufrufen muss. Ich kann mir die Dinge anschauen, ich kann über den Chat mir zeigen lassen, ob es die Spur vielleicht auch in Braun gibt, weil ich hätte die lieber in Braun. Und wenn ich das möchte, kann ich die gleich, wenn der Chat erfolgreich war, über Mobile Payment, Apple Pay auch gleich bestellen. Also es geht darum, nicht nur einfach Texte hin und her zu schicken, so wie mit WhatsApp, sondern es geht darum, komplette Kundenreisen so abzubilden, dass der Kunde sagt, okay, ich habe es gesehen, ich bin beraten worden, ich habe es bestellt und kriege gleich anschließend auch noch eine Bestätigung, wann es bei mir zu Hause angeliefert wird.
Und das alles eben ohne, dass der Kunde Angst hat. So, und wenn wir jetzt nach Asien schauen, da haben wir WeChat, das ist so eine Meta-App, da können wir alles drin machen. Großes Problem ist, dass der Datenschutz gleich null. Warum soll es auch in China Datenschutz haben, wenn der Staat hier alles weiß? Also insofern, das macht auch irgendwie ein Stück weit bequem. Das wollen wir natürlich nicht. Das wollen wir in Europa nicht, das wollen wir in Amerika nicht. Und da profiliert sich so eine Firma wie Apple natürlich sehr stark, auch im Thema Datensicherheit und Datenschutz.
Okay. Das führt uns jetzt auch ganz gut eigentlich zur nächsten Dimension, nachdem Technologie ja eigentlich nur mal die Möglichkeiten eröffnet, aber solange die nicht eingebunden sind in so eine Prozesswelt, ist es einfach nur eine Technologie, die da steht. Nils, magst du vielleicht kurz erklären, was die wesentlichen Trends und Instrumente sind, die ihr untersucht habt auf der Dimension Prozess?
Das Spannende ist, also in der Mitte von diesem ganzen Radar, also im 90 Grad, ganz oben steht das CX-Management-Cockpit. Und ich glaube, das ist momentan ja eigentlich auch so ein Thema, über das viele Menschen sich eigentlich Gedanken machen, im Sinne von, was bringt das, wie kann ich das messen, wie kann ich das steuern? Und deswegen haben wir das damit eigentlich auch angefangen, den Radar zu beschreiben. Drumherum sind jetzt viele Dinge, die unterstützend wirken, die schon ganz lange gibt. Service-Ticketing, wo Harald sich jetzt sehr stark drum gekümmert hat. Customer Journey Mapping, da habt ihr ja auch schon einen Podcast gemacht mit CX Omni, das Omni-Channel-Thema, und dann so zwei wirklich kleine Trendthemen, die eigentlich wenig bekannt sind im Markt. Das eine ist die Value Irritant Matrix, also die wirklich systematische Entscheidung, was kann ich automatisieren, welche Dialoge will ich überhaupt als Unternehmen persönlich führen und welche Dialoge will ich automatisieren.
Und das da ist, muss ich einhaken. Weil, da muss ich jetzt ehrlicherweise zugestehen, Value Irritant Matrix, da musste ich googeln. Ja. Könntest du vielleicht kurz erklären, was das ist?
Das ist ein Instrument, was zu den intelligentesten Management-Konzepten in diesem Umfeld gehört, weil es zweiseitig funktioniert. Es fokussiert einerseits auf das Unternehmen, andererseits auf den Kunden. So, und man wird bei jedem Dialog, überlegt man sich, ist das ein Dialog, den der Kunde gerne hat oder den der Kunde nicht gerne hat? Also beispielsweise Dialoge, die auf Beschwerden basieren, die hassen Kunden. Ja, sie müssen irgendwo anrufen, müssen sich beschweren, weil sonst kriegen sie nicht ihr Recht. Ist aber kein schöner Dialog. So, und auf der anderen Seite nehmen wir jetzt mal das Unternehmen dazu. Dialoge kosten Geld. Solange sie per E-Mail, solange sie per Chat, solange sie per Telefon geführt werden, Mensch zu Mensch kosten die Geld. So, und jetzt ist die Kernfrage, wenn ich nur Fragen bekomme, von denen ich sowieso schon die Antwort kenne, dann kann ich die auch durchaus automatisieren, und zwar intelligent automatisieren. Also kleines Beispiel, Royal Bank of Scotland, die haben Videos gedreht rund um ihr E-Banking und ihr Mobile Banking, um das ihren Kunden zu erklären, um zu vermeiden, dass da 20-30% der Kunden anrufen und sagen, könnt ihr mir das mal erklären? Und jetzt mal so die Frage an dich, Peter. Willst du lieber von einem schlecht gelaunten Telefonagenten bedient werden, oder willst du dir ein echt unterhaltsames Video angucken?
Ich muss jetzt dazu sagen, dieses Stereotyp vom schlecht gelaunten Callcenter-Agenten, da muss ich gleich einschreiten. Im letzten Podcast hatten wir das Thema, dass die meisten ja total gut gelaunt sind und es auch unheimlich gut rausreißen. Aber wenn ich einen schlecht gelaunten habe, dann gebe ich dir recht, dann bin ich auch eher sehr unzufrieden als nur ein bisschen unzufrieden.
Ja, jetzt ist aber die Frage, wo kommt denn schlechte Laune her? Es ist kein angenehmer Job, jeden Tag 40 Leuten das Gleiche zu erzählen. So, und die Value Irritant Matrix trägt dazu bei, dass wir einfach bessere Dialoge haben. Dass das, was übrig bleibt, nicht das, was der Kunde will und das, was das Unternehmen will, weil es da beispielsweise was verkaufen kann, weil es was lernen kann über sein eigenes Unternehmen oder Kosten sparen kann. Ja, das sind tolle Dialoge. Das ist für den Agenten toll, das ist für den Kunden toll, und es entsteht das, was wir als Customer Experience bezeichnen. Ja, bei der Automatisierung entsteht auch Customer Experience, aber die ist sehr lösungsbasiert. Ja, Problem, Lösung. So, und das auf eine möglichst unterhaltsame Art und Weise, aber vor allen Dingen schnell. So, und mir geht es darum, dass wir uns fokussieren können mit Zeit, mit Ressourcen auf diesen oberen rechten Quadranten. Kunde will den Dialog, Unternehmen will den Dialog, und dort sympathisch und kompetent sind. Darum geht's.
Und das Zweite, das du gesagt hast, ist das Thema SILT.
Ja, genau, SILT.
Das habe ich dann mal in Google gefunden.
Das kann ich dir mal zusenden. Das ist ein wirklich spannender Artikel, den meine Kollegin Uta Jüttner zusammen mit der Cranfield University entwickelt hat. Und zwar hat die zwei Dinge kombiniert. Und zwar, zum einen ist es die Sequential Incident Technik. Das ist, wenn du Marktforschung machst, im Prinzip die Grundlage der Customer Journey. Du fragst immer, was haben sie dann gemacht, was haben sie dann erlebt? So, auf der anderen Seite hat sie genommen die Laddering Technik. Und Laddering Technik ist auch relativ spannend. Die fragt nämlich anders, die fragt nach dem Einzelerlebnis. Die fragt nach dem Erlebnis, was war gut, was war schlecht. Was bedeutet das für sie? Was sind die Konsequenzen, also gut oder schlecht ist? Ich musste lange warten. Was bedeutet das für Sie? Ich verliere Zeit, ich kann mir meine Zeit nicht frei einteilen. Und dann stellt es die dritte Frage, die ganz oben ist, warum ist das für Sie wichtig? Und so erfahren wir etwas über die Werte unserer Kunden. So, und was macht also diese Kombination? Die geht einmal eigentlich quasi horizontal durch die Schritte der Customer Journey mit dem Kunden zusammen anhand eines strukturierten Interviews und nimmt für jeden Schritt der Customer Journey eigentlich Konsequenzen und Werte auf dem Erlebnis basierend auf. So, und dann kannst du daraufhin A, deine Journey anpassen, B, kannst du sinnvoll kommunizieren auf Basis der Werte und C, hast du eigentlich ein durchgängiges Motiv. Bestes Beispiel, schau dir die Werbung von der Deutschen Bahn an. Der hinterliegende Wert einer Reise mit der Deutschen Bahn ist mehr Zeit für sich selber, ja, weil jemand anders mich fährt. Ich muss nicht selber Auto fahren. Das ist im Prinzip eigentlich so der zentrale Wert, den wir damals rausgefunden haben. So, und wenn du dir Werbung anschaust, dann gehen eigentlich alle Werbedarstellungen dahin, dass da fröhliche junge Leute in der Bahn sitzen, alles reibungslos funktioniert und die sehr viel Zeit haben, das zu tun, was sie wollen, nämlich sich miteinander unterhalten, was essen, was trinken, was lesen, Zeit für sich selber haben.
Das ist ja eine wunderbare ein wunderbares Handwerkszeug, um zum Beispiel Customer Journey Mapping auch mit Inhalten wunderbar zu füllen.
Ja, genau. Ja. deswegen ja auch, wenn man von links anfängt mit Process und mit Strategie, dann ist das genau der Punkt.
Ja, andersrum habt ihr es schon oft gemacht, ich will euch da ein bisschen challengen.
Ja, das ist schon richtig so. Weil die Customer Journey Map soll ja eigentlich das widerspiegeln, was ein Kunde entlang der Kundenreise erwartet irgendwo. Und insofern ist das schon dann anschließend eine sehr gute Methode, um zu sagen, wie muss ich denn die Kundenreise gestalten, dass genau die Motivlage der Kunden oder der Persona in meinen Kunden dann entsprechend auch wiedergegeben wird. Das ist, damit die sich wiederfinden irgendwo. Und insofern ist das wichtig, vorher erstmal klar rauszufiltern und zu analysieren, warum kommen Kunden in mein Geschäft? Fragen Sie Kunden, warum sie zum Aldi gehen? Die meisten würden spontan sagen, wegen des Preises. Das ist aber Blödsinn. Die Motivlage der Kunden bei Aldi ist Schnelligkeit. Und wenn man sich anschaut, Aldi vor 5, 6, 7 Jahren, Aldi hat ganz selten die Regale umgeräumt. Das heißt, wenn man Kaffee kauft, der war vorne links oder vorne rechts, je nachdem, wie der aufgebaut ist. Wenn man Kosmetikartikel gesucht hat, dann waren die immer am Querregal am anderen Ende und auf dem Rückweg konnte man ein Glas mit Mais mitnehmen, weil das war immer beim Ausgang. Die ganzen Scan-Codes auf den Aldi-Artikeln sind rund um die Packung. Das heißt, einmal drüber ziehen bei der Kasse und schwuppdiwupp ist das Ding im Einkaufskorb drin. Aldi hat extrem viel getan, um dieses Thema Schnelligkeit in der Kundenreise durch den Aldi-Laden durch zu realisieren, weil sie wusste, das ist der Grund, warum die Kunden in meinen Laden reinkommen. Und deswegen, was Nils gesagt hat, wenn ich Value Irritant habe und die SILT-Methode anwende, dann mache ich eigentlich nichts mehr verkehrt in meiner Kundenreise.
Und das ist eigentlich das zentrale Ziel hier, nichts verkehrt zu machen und beide Perspektiven zusammenzubringen. Wir haben das ganz große Problem, dass sich das klassische CX-Management sehr stark auf den Kunden fokussiert und auf die Überlegung, was will der Kunde. Wir haben auf der anderen Seite das CRM, was sich sehr stark darauf fokussiert, wie viel Wert ist der Kunde und was gebe ich ihm für seinen Wert. So, und was wir hier machen, ist eigentlich, wir bringen diese beiden Perspektiven methodisch zusammen, so dass sie ein Manager im Idealfall anhand einfacher Erklärungen versteht und entsprechend die Komplexität reduzieren kann, dass er in seinem Laden das anwenden kann. Darum geht's.
Und eure Erfahrung jetzt in der Anwendung im Unternehmensumfeld, also ich habe selber auch eine ganze Reihe von Journey Mapping Workshops gemacht und habe auch viele dieser Diskussionen auch geführt gehabt. Mir fiel auf, dass in vielen Unternehmen das auch in einer kleinen Teilgruppe sehr professionell und sehr mit sehr viel Motivation und Engagement gemacht wird. Und die haben immer das Problem gehabt, dass es relativ schwierig nach oben getragen hat oder in eine andere Abteilung rüberzubringen, die vielleicht bei diesem Workshop, wo sie dann alle sehr motiviert waren, nicht dabei waren und dann nur das Papier gesehen haben, wo es drauf stand und gesagt haben, was ist da jetzt neu? Habt ihr ähnliche Erfahrungen oder helfen diese Methoden, das dann noch besser ins Unternehmen zu bringen, mehr Leute abzuholen oder ist das ein Grundproblem von Customer Journey Mapping und solchen Methoden?
Das ist ein Grundproblem eigentlich eines Unternehmens. Wenn der oberste Boss das nicht verstanden hat, dann passiert nichts. Ja, der Fisch stinkt immer vom Kopf an. So, und man kann jetzt hingehen und sagen, agil, wir können irgendetwas bottom-up entwickeln. Das ist meistens eine Chimäre. Das ist meistens etwas, was nicht wirklich existiert. sondern wir müssen uns überlegen, dass wir ein Commitment haben aus der Geschäftsleitung. Und das passiert meistens dann, wenn ein Chef damit konfrontiert ist, tatsächlich Kundenerlebnisse selber zu haben. Mein lieber Kollege Jan-Erik Baas erzählt immer von seiner Zeit bei Philips, wo die den Vorstand losgeschickt haben als CX-Team, Vorstandsvorsitzenden, und dem eine Aufgabe gegeben haben: Kaufen Sie an einem Samstag einen 65-Zoll-Fernseher. So, das ist herrlich. Also erstmal ist der Mann seit Jahren nicht mehr selber Auto gefahren. Zweitens mal ist seine Dienstlimousine komplett ungeeignet dafür. Und drittens mal merkt er endlich mal, wie groß die Dinge sind und wie schlecht die zu transportieren sind und wie erbärmlich das Kauferlebnis eines Fernsehkaufs und des selber Anschließens ist bei den eigenen Geräten. So, und wenn er das durchlaufen hat, dann ist eigentlich die Situation da, dass der gesprächsbereit ist. Und ich glaube, Harald, du machst das in deinen Projekten ganz ähnlich, nicht?
Ich habe auch schon mal von einer großen deutschen Bank Leute auf den Mainzer Wochenmarkt geschickt und habe gesagt, ihr geht jetzt mal einfach beobachten, wie Leute einkaufen, wie Käufer damit umgehen. Das fanden die am Anfang gar nicht so lustig, weil sie jetzt mal auf den Wochenmarkt mussten. Aber ja, das Ergebnis ist wirklich so, auch wenn Leute sich selber anrufen, mache ich mit Kunden auch schon mal. Ich sag, spielen Sie doch mal Kunde und rufen Sie sich selber an. Die meisten Kunden rufen ja ihr eigenes Unternehmen nicht an. Oder sie werden meistens dann auch irgendwie erkannt, wenn sie mit Namen dran sind. Aber wenn sie
der Undercover-Boss.
Ja, aber wenn sie sich anonym darstellen, das habe ich mit einer Krankenkasse gemacht und habe gesagt, versuchen Sie doch mal bei sich selbst Kunde zu werden. 3 Monate später sagte er dann immer in den Vorstandsmeetings, ich bin immer noch kein Kunde geworden, weil keiner hat mein E-Mail beantwortet. Das ist natürlich so ein kleiner Nadelstich dann irgendwo, weil sie natürlich dann auch merken, das, was wir uns ausgedacht haben im Marketing, das hat mit der Realität nichts zu tun. Wir kriegen ja noch nicht mal ein E-Mail beantwortet, wenn jemand Mitglied werden möchte und so weiter. Kann Nils nur voll zustimmen. Die größte Chance, was zu bewirken, ist, Managerführungskräfte mit ihrer eigenen Realität im Unternehmen zu konfrontieren, weil das gibt die Aha-Erlebnisse.
Jetzt sind wir schon wunderbar bei der dritten Dimension. Seht ihr, ich kann euren Radar auch von rechts nach links erzählen. Jetzt sind wir bei den Menschen, weil wir ja gesagt haben, wir reden jetzt nämlich eigentlich schon über die Geschäftsführer, über die Vorstände, über die obere Führungsebene, die verantwortlich sind, dass in einem Unternehmen die entsprechende Kultur vorherrscht oder die entsprechende Strategie vorhanden ist. Das sind 2 Elemente auf eurem Radar. Nils, was sind die anderen Elemente oder wie beurteilst du generell die Situation in diesem Block der Dimension People?
Ja, sind wir eigentlich am wenigsten weit? Denn, und das ist immer so das Spannendste, mit diesem Kulturthema kannst du eigentlich intellektuell gesehen alles erschlagen. Ja, und das ist auch so das Einzige, was wir wirklich so in diesem Akzeptanzradar drin haben, weil wir gesagt haben, ja, da redet jetzt jeder drüber. Und das ist sicherlich so das ewige Trendthema. Das bewegt sich aber auch nicht irgendwie großartig weiter, so in den Standard dann tatsächlich hinein. Das bleibt da so forever, weil man gar nicht weiß, wie man sowas operationalisieren soll. Und so unser zweites Thema, was das sehr stark operationalisiert, ist eben halt so das Thema Employee Experience Management. Da kommen wir auf ein uraltes Konzept zurück. Das heißt jetzt bloß neuerdings Employee Experience Management. Das ist die Service Profit Chain. So, und die Service Profit Chain ist ein Konzept, das haben wir Ende der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts, ist aus Harvard entwickelt worden, von Sasser und Schlesinger. Und da hat man mal untersucht, dass nur zufriedene Kunden eigentlich zufriedene Kunden bearbeiten können. Und das eigentlich dadurch, dass man eben halt der Mitarbeiter länger im Unternehmen bleibt, dass der produktiver wird, dass der loyaler wird, dass der mehr zum Unternehmen steht. Und dann hat man gesagt, okay, das Ganze passiert durch sogenannte interne Servicequalität. Aber man hat nie wirklich mal durchdefiniert, was ist eigentlich interne Servicequalität. Und interne Servicequalität, und da schließt sich so ein bisschen der Kreis auch zur Technologie. Das ist das, was der Mitarbeiter eigentlich erlebt, wie er geführt wird, welche Ziele er hat, wie transparent diese Ziele sind. Das ist, mit auf welche Infrastruktur er arbeitet. Also einer meiner Lieblingskunden, ein Kreditkartenunternehmen, die haben immer noch 22 Systeme, mit denen ein Callcenter-Agent arbeiten muss, wenn er nur einen Kunden bedient. Dass das langsam ineffizient macht, dass der Kunde währenddessen unruhig wird und dass der Mitarbeiter dadurch auch nicht irgendwie so den schönsten Arbeitstag seines Lebens hat. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber es geht im Prinzip hier um das Zusammenspiel eigentlich von all dem, wie der Mitarbeiter befähigt wird, den Kunden überhaupt sinnvoll zu bedienen. Und wir haben neulich eine Podiumsdiskussion gehabt in Kiel. Das wurde von einer Kieler Studentenorganisation initiiert. Und da war ein Vertriebsleiter von Lidl dabei. Und der sagte, das ist genau der wichtige Punkt. Die Menschen in so einem Lidl, die haben eben halt einen Arbeitsplatz im Retail. So, und im Prinzip muss dieser Arbeitsplatz im Retail aber dann auch entsprechend ansprechend aussehen. Die müssen geschützt werden vor einem aggressiven Kunden. Die müssen Methoden haben, wie sie sich selber unterstützen. Die müssen ein entsprechendes Backbone in ihrer Führung haben, in ihrer Schichtleitung, in ihrem Marktmanager und auch vielleicht in ihrem Vertriebs- und Gebietsleiter. Und das fand ich eine unwahrscheinlich schöne und starke Aussage, was man in den Lidl-Märkten auch merkt. Da sind die Leute nämlich tatsächlich im Vergleich zum Aldi aus meiner Erfahrung verhältnismäßig freundlich. Und das fand ich eine ganz große ganz große Erkenntnis, dass man das dann auch tatsächlich macht. Wenn man das nicht macht, dann kann man noch so viel Kundenorientierung machen, Kultur und noch so viel Geld ausgeben. Man kriegt es nicht in die Breite. Und das ist das Problem von der CX-Kultur eigentlich. Also CX-Kultur sieht häufig so aus, du denkst dir, ja, jetzt muss ich mal wieder motivieren für den Kunden, buchst einen Vortrag beim Hind oder beim Hafner. Die kommen alle, klatschen danach, sind total happy und begeistert. Aber jetzt passiert nichts mehr danach. So, und damit will ich jetzt nicht aufrufen, den Hafner und den Hind zu Vorträgen einzuladen, sondern ich möchte eigentlich sagen, dass man sich doch mal ganzheitlich überlegen soll, was müssen denn eigentlich meine Mitarbeiter können, um sympathisch und kompetent zu sein? Was müssen sie dürfen? Wie viel Spielraum müssen sie haben? Wir haben hier bei der größten Schweizer Telco mal den Spielraum der Mitarbeiter von 50 Franken, was sie einem Kunden gutschreiben konnten, auf 999 Franken pro Kunde pro Case erhöht. Und das war irre, weil von den 70 Teamleitern, die wir hatten, brauchten wir 30 nicht mehr. Ja, die haben wir zu Coaches umgeschult. Weil keiner mehr gesagt hat, ja, geben Sie mir mal Ihren Vorgesetzten. Die Gesamtsumme von Entschädigungen ist aber nicht gesunken. Die Mitarbeiter waren deutlich zufriedener. Nicht gestiegen. Ja. Und die Mitarbeiter waren deutlich zufriedener. Und man muss sich einfach mal überlegen, wie sehr vertraue ich meinen Mitarbeitern? Und das ist eben halt auch so ein Kernproblem, was wir da sehen, auch bei der ganzen Befrageritis. Ja? Also du kriegst heute nach jedem Kundenerlebnis kriegst du ein Mail, ein SMS, da wirst du gefragt auf einer Skala von 0 bis 10, wie du denn jetzt eigentlich das beurteilst. Und ich meine, Customer Experience muss ja so sein, wie wenn du einen tollen Abend hast mit deiner Frau, mit deinem Herzmenschen, mit deinem Mann. Und dann ist die Nacht auch toll und du wachst morgens auf und plötzlich guckt er dir ins Gesicht und sagt, und Schatz, auf einer Skala von 0 bis 10.
Würden Sie mich weiterempfehlen?
Genau. Würden Sie mich weiterempfehlen? Träumchen. Von Empathie können wir hier nicht reden. Ja, ja. Ja, und da müssen wir ja irgendwo hin, sonst ist dieses Thema CX, was total akzeptiert ist, ist ein Kulturthema. Ja, aber wir trauen unseren Mitarbeitern noch nicht mal so weit, dass wir die selber einschätzen lassen. War das ein Top-Gespräch? War das ein Geh-zu-Gespräch oder war das eigentlich, Entschuldigung, ein Scheißgespräch? Und muss ich jetzt vielleicht den Kunden nochmal irgendwo anrufen und wieder einfangen, dass der bei uns Kunde bleibt, weil das einfach daneben gegangen ist?
Also mir ist auch aufgefallen, da hängen ja dann gerne KPIs dran und ich finde, es ist auch nichts falsch an einem Geh-zu-Gespräch. Warum muss es immer ein Top-Gespräch sein? Es geht so, ist okay, hat seinen Zweck erfüllt. Schwierig sind ja nur die daneben laufen und da muss man dann halt sehr schnell reagieren.
Ja, das ist effortless experience. Also wenn man sich das anguckt, die Kollegen haben da ja sehr schön rausgefunden, dass eigentlich, wenn so ein Servicegespräch sehr gut läuft, der Kunde eigentlich genauso loyal ist wie vorher in der Praxis. Ja, wenn das nicht gut läuft, dann ist er 3,5 mal disloyaler. So, und insofern kannst du da eigentlich keinen Blumentopf gewinnen, sondern musst zusehen, dass der Effort, den der Kunde da reinbringt, dass der eben halt niedriger ist. Und so schlagen wir wieder die Brücke von People zur Technologie. Ich war bei einem riesen Retailer gerade und der hatte die super Idee, wenn der Kunde ihnen schreibt, dass er dann einen Link, der zurückkriegt einen Link per E-Mail und mit dem Link kommt auch ein Bot. Nun schreibt er denen in den meisten Fällen eine E-Mail, wenn er vorher versucht hat anzurufen. So, und jetzt überlegen wir uns mal, was diese drei Kundenkontakte mit dem Kunden machen. Also ich halte das nicht so für eine, also es ist aus meiner Sicht keine Top-Idee.
Das machen wir dann in unserem nächsten Podcast, wenn wir dann über Multikanalmanagement reden, weil ich könnte jetzt da noch eine halbe Stunde weitermachen. Aber ich freue mich sehr, wenn ihr mal wieder dabei seid. Eine letzte Frage hätte ich allerdings für euch noch. Wenn ihr jetzt auf euer Gesamtwerk Trendradar draufschaut, was ist eigentlich das Interessanteste oder die überraschendste Entwicklung, die euch dieses Jahr aufgefallen ist? Was hat euch wirklich erstaunt?
Erstaunt hat uns die Riesenresonanz irgendwo. Das hat jetzt weniger mit den Inhalten des Trendradars zu tun, sondern es hat uns wirklich total überrollt und überrascht im positiven Sinne, wie viel Feedback es da zum Trendradar gegeben hat, wie viel Anregungen, wie viel Ermutigung, das weiter zu tun. Also die, ich messe es jetzt gar nicht mehr allein an der Anzahl der Klicks irgendwo. Ich messe es auch daran, dass wir auf Blogs erschienen sind, von denen wir gar nicht wussten, dass es diesen Blog gibt. Mit einer ausführlichen Erörterung, was sie daran gut finden, den Ansatz mit Argumenten, wo ich sage, ja, die hätten uns selber auch einfallen können. Also wir haben enorm viel Resonanz gehabt. Das ist eigentlich für mich zumindest jetzt mal eine der größten Highlights des Trendradars, dass wir damit auf extrem fruchtbaren Boden gefallen sind. Das finde ich eigentlich das für mich Überraschendste. Ich hätte nicht mit dieser Riesenresonanz gerechnet.
Es ist aber auch super schön übersichtlich. Also ich fand das auch ganz toll und die Themen sind drauf. Nils, du wolltest?
Mich hat überrascht, wie wenig gut ausgebildet Menschen häufig sind, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Die sind total fit im Designumfeld. Wie macht man eine Customer Journey? Wie macht man so einen Mapping-Workshop? Wie designt man Touchpoints? Aber auf die Grundfragen, Strategie, keinen blassen. Value-Irritant-Matrix, keinen blassen. Wie bringt man die Kundenwerte da rein für das Thema Automation? Also wie bringt man die Inhalte da rein? Keinen blassen. Und ich glaube, dass wir hier insgesamt, wenn wir das da drüber legen, also wir sind im Prinzip über das gesamte Thema CX sind wir immer noch im Thema Prototyp. Ja, wir lernen uns die Methoden zusammenzunehmen und plötzlich stellen wir fest, dass der Baukasten viel 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 breiter ist und über alle drei Dimensionen geht, als wir vorher gedacht haben, dass wir uns nur über dieses Design unterhalten. Und das ist auch völlig klar, dass die Leute, die nur Design machen, ja, die nur Design machen, auch zum Teil ein Wahrnehmungsproblem bei der Geschäftsleitung haben, weil die am Ende des Tages in Hard Facts diskutieren müssten, in Wachstum und Profitabilität. Und das fehlt da noch so ein bisschen drin. Und ich freue mich, das jetzt mit Marald die nächsten Jahre zusammen zu entwickeln.
Wunderbar. Und ich freue mich total, dass ihr heute da wart. Es war ein super interessantes Gespräch. Ich habe ganz viel gelernt. Vielen herzlichen Dank und ich freue mich, wenn wir das bald mal wieder holen können. Tschüss.
Ja, danke. Vielen Dank von uns.
Ciao.
Tschüss. Ciao.
Das waren Nils Haffner und Harald Hinn, die Macher des CX Trendradars. Am 6. und 7. Oktober diesen Jahres veranstalten die beiden ein zweitägiges Entscheiderseminar, in dem die zentralen Erkenntnisse des Trendradars am Unternehmensalltag reflektiert werden. Anmeldungen sind noch möglich. Ein Link zu unserem Thema finden Sie auch in der Episodenbeschreibung. Nun sind wir am Ende der heutigen Episode angelangt. Sollten Sie uns bislang also noch nicht abonniert haben, ist das ein guter Zeitpunkt, es jetzt zu tun, damit Sie keine Folge verpassen. Schließlich möchten wir Sie auch in spätestens 2 Wochen wieder als Hörer einer neuen Episode begrüßen. Bis dahin bleiben Sie uns gewogen und besuchen Sie uns auf der Webseite des ICEM oder unter www.cx-talks.com.
Das war CX Talks, der deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Folgen Sie uns auf Spotify oder Anchor FM. Über neue Folgen informiert Sie auch der Newsletter des ICEM.